Ja, guten Morgen auch von mir. Und ich finde, es ist auch pädagogisch sehr sinnvoll, dass man sich ein bisschen bewegt hat vor der Predigt, nochmal jetzt froh ist, dass man wieder sitzen kann. Anbetung hoch drei ist unsere Predigtreihe. Ich möchte euch von einem Jungen erzählen, der wächst in Amerika auf als Sohn eines Gefängnisdirektors. Und das bringt es mit sich, dass er ab und zu auch mal seinen Vater in seinem Büro besucht. Und im Vorraum von diesem Büro, da sitzen sowohl Gefangene, die dort arbeiten, als auch Gefängnisbeamte dort zusammen. Eines Tages, als dieser Junge ins Büro seines Vaters kommt, sitzt da ein Gefangener und guckt ihn an und sagt: Junge, eins will ich dir sagen. Und er holt eine Dollarnote aus der Tasche und sagt: Das hier ist der wahre Gott. Und da blickt einer der Beamten auf und sagt ganz trocken: Ja, Junge, aber denke auch immer dran, dieser Mann betet seinen Gott im Gefängnis an. Und damit sind wir mittendrin in unserem Thema Anbetung hoch drei. Aufblick, ich schaue Gott an. Und dieser Gefängnisdialog stellt uns eine Frage: Wer ist der Gott, den du anbetest? Und was macht das mit deinem Leben? Wo führt es dich hin? Wenn wir uns fragen, was kann man lernen zum Thema Anbetung, dann ist ja völlig klar, dass wir in die Bibel schauen und schauen, was Jesus dazu gesagt hat. Und ich möchte heute mit euch einen Text anschauen aus einem Dialog, den Jesus geführt hat mit einer Frau. Sie waren sehr unterschiedlich, unterschiedliche Kultur, unterschiedliche Religionen, das wird man in dem Gespräch auch hören. Und wir schauen es uns einfach mal an, im Johannesevangelium, Kapitel 4, Abvers 19. Wenn du eine Bibel hast, sehr gerne aufschlagen. Wenn du es lieber auf deinem Smartphone liest, dann auch da. Ich lese es von hier vorne. Die Frau spricht zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin es, der mitredet. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagt diese Frau. Kannst du mir mal erklären, wie man Gott anbeten soll? Für sie als Mensch der Antike war es völlig klar, dass sie einen Gott anbetet. Und es war ja auch klar, dass alle anderen Menschen auch einen Gott anbeten. Aber mache ich es richtig? Bete ich den Richtigen an? Oder müsste ich meine Anbetung verändern? Und sie wendet sich an Jesus, weil sie merkt, er ist ein Prophet. Und ein Prophet ist ein Mensch, der auf übernatürliche Weise Dinge weiß. Er hat ihr vorher Dinge erklärt, die er eigentlich gar nicht über sie wissen konnte. Und denkt sie, von ihm kann ich was lernen. Und dadurch können wir heute auch was lernen. Und zwar habe ich vier Punkte mitgebracht. Der erste Punkt ist: Gott sucht Anbeter. Das haben wir gelesen in diesem Text. In Wahrheit anbeten, im Geist anbeten. Und dann sagt Jesus: Es kommt die Stunde, da wird das passieren. Das sind die vier Punkte. Gott sucht Anbeter, sagt Jesus. Der Vater sucht Menschen als seine Anbeter. Für einen Menschen gibt es eine Gefahr, die man nicht so leicht merkt. Es ist nämlich die Gefahr, zum Beispiel auf einer Bühne zu stehen und unten sitzen Menschen, die jubeln einem zu. Also vor 3 Wochen haben wir hier das Gebäude eingeweiht und wir standen hier oben als ganzes Bauteam, das hier den Bau gemacht hat und ihr habt uns zugejubelt und applaudiert und so weiter. Das war sehr cool. Aber es birgt in sich auch eine Gefahr, also jetzt nicht wirklich, wenn man Bauteam ist, aber wenn du dauernd jemand bist, der dauernd irgendwo steht, wo Menschen dir zujubeln oder in einem Stadion spielst oder wo auch immer und die Leute sagen alle: Wow, toll, super. Daran steckt eine Gefahr, nämlich einfach die Gefahr abzuheben. In unserem menschlichen Leben ist es extrem gefährlich, dass man dann die Bodenhaftung verliert. Und jetzt sagt Jesus hier, Gott, der Vater, sucht Menschen, die ihn anbeten. Möchte Gott ein Star sein? Möchte er seine Fans haben, die ihn bewundern? Gott sucht keine Fans, er sucht Anbeter. Um das zu verstehen, was das heißt, wenn Gott Anbeter sucht, müssen wir uns ein paar Gedanken machen über Gott, so wie ihn die Bibel uns vorstellt. Sie stellt ihn uns vor als einen dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und sie zeigt uns, dass zwischen diesen drei Personen der Gottheit, für uns natürlich nicht wirklich verständlich, aber sie zeigt uns, dass zwischen diesen drei Personen Gottes ein Verhältnis besteht, wo man sich gegenseitig total mag und wo man sich gegenseitig auch bewundert und wo man gegenseitig nur Gutes spricht. Als Jesus getauft wird, kommt eine Stimme aus dem Himmel, da sagt der Vater, das ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen, ihn mag ich total, könnten wir sagen. Als Jesus zum Vater betet, einmal sagt der Vater, ich habe deinen Namen, ich habe dich herrlich gemacht, ich habe deine Herrlichkeit verkündet, ich habe allen Menschen gesagt in meinem ganzen Leben, wie toll du bist und wie wunderbar du bist. Und als Jesus zu seinen Jüngern über den Heiligen Geist spricht, sagt er, dieser Heilige Geist wird mich herrlich machen, er wird von meiner Herrlichkeit sprechen, er wird mich verherrlichen. Diese drei Personen der Gottheit sind einander zugewandt und sie mögen sich gegenseitig. Und das waren sie schon immer. Als es uns nicht gab und die Erde nicht gab und das Universum und nichts gab, war Gott da, aber er war ein dreipersonaler Gott und die drei Personen der Gottheit waren immer schon einander zugewandt, haben sich immer schon geliebt gegenseitig und Gott brauchte niemand. Er braucht keinen Menschen, der ihn anbetet. Aber er hat gesagt, ich will, dass in dieses Verhältnis der gegenseitigen Wertschätzung, des gegenseitigen Liebens, ich will in dieses Verhältnis Menschen mit reinnehmen. Ich biete die Chance, dabei zu sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Team gearbeitet hast, wo man sich gegenseitig mag und sich gegenseitig stärkt. Das ist eine tolle Erfahrung. Wir versuchen das ja auch als Gemeinde in unseren Teams, dass wir das tun, dass wir uns gegenseitig Wertschätzung zeigen, uns gegenseitig stark reden. Und das ist wunderbar, in so einem Team dabei zu sein. Und Gott sagt im Grunde genommen, in dieses Team der Gottheit, da kannst du mit reinkommen. Du kannst Anbeter werden. Und deswegen sucht er. Und er sucht noch aus einem zweiten Grund. Er sucht aus dem Grund heraus, dass wir Menschen gar nicht anders können, als anzubeten. Irgendetwas. Ein amerikanischer Schriftsteller, David Foster Wallace, der hat im Jahr 2005 eine Rede gehalten, die wurde sehr berühmt. Eine Rede für Absolventen einer Universität. Und obwohl er gar kein Christ ist und da allgemein über das Leben philosophiert hat, hat er in dieser berühmten Rede sehr nachdenkenswerte Sachen gesagt. Ich lese euch das mal vor. Er hat gesagt, es gibt kein Nichtglauben. Jeder betet etwas an. Englisch ist das so ein Wort geworden. Everybody worships. Jeder betet etwas an. Die einzige Wahl, die du hast, du kannst wählen, was du anbetest. Wenn du Geld und Güter anbetest, wenn hierin für dich der wahre Sinn des Lebens liegt, dann wirst du davon nie genug kriegen. Du wirst nie das Gefühl haben, du hättest genug. Das ist die Wahrheit. Wenn du deinen Körper und die Schönheit, die erotischen Reize anbetest, dann wirst du dich immer hässlich finden. Und wenn sich dann Zeit und Alter bemerkbar machen, dann wirst du 1000 Tode sterben, bevor du wirklich unter der Erde landest. Wenn du die Macht anbetest, dann wirst du dich immer schwach und ängstlich fühlen und immer mehr Macht über andere brauchen, um die Angst in Schach zu halten. Und wenn du deinen Intellekt anbetest und als schlau gelten willst, dann wirst du dir am Ende dumm vorkommen als ein Hochstapler, dem man jeden Augenblick auf die Schliche kommen wird und so weiter. David Foster Wallace, wie gesagt, kein Christ, aber ein scharfer Beobachter und Denker. Jeder betet an. Und der Vater sagt, weil das so ist, weil jeder in seinem Leben nach etwas sucht. Und das kann ja auch der Beruf sein, das kann ja auch natürlich, können auch sehr positive Dinge sein, es kann auch die Familie sein, Menschen, die man liebt, es kann die Musik sein, der Sport. Weil jeder anbetet, sagt der Vater, ich suche danach, dass du Mensch erkennst, dass du eigentlich zu mir hingeschaffen bist und dass ich eigentlich das Ziel bin, weswegen du anbetest, weil ich dich so gemacht habe als Mensch, dass du ausgerichtet bist auf etwas, was du anbeten kannst. Deswegen sucht der Vater Anbeter. Er sucht sie aber auf eine bestimmte Weise. Und das sagt uns Jesus hier. Der Vater sucht Menschen, die ihn in Wahrheit anbeten. Jesus ist in gewisser Weise etwas brutal mit der Frau. Er sagt nämlich, ihr betet an, dort auf dem Berg Gerizim, da standen sie am Fuße dieses Berges und da beteten die Menschen in Samaria an. Ihr betet an und wisst nicht was. Das muss nur jemand sagen. Dein ganzer Gottesdienst, du hast gar keine Ahnung, was da abläuft. Wir müssen kurz über Toleranz sprechen. Toleranz hat zwei Ausprägungen. Das wird bei uns oft vermischt. Zunächst gibt es etwas, das könnte man formale Toleranz nennen. Das bedeutet, dass man den anderen akzeptiert als Mensch, dass man ihn wertschätzt, dass man die Wertschätzung auch ausdrückt, dass man auch akzeptiert, dass er eine andere Meinung hat als ich und dass man als vernünftige Menschen darüber reden kann. Das ist formale Toleranz. Aber man darf es nicht vermischen mit einer inhaltlichen Toleranz, wo ich dann sagen würde, naja, wir meinen ja im Grunde alle das Gleiche. Oder Jesus hätte sagen können, ja, ist schon recht, dass ihr euren Gott anbetet. Hauptsache, du betest irgendetwas an. Das hat übrigens David Foster Wallace in seiner Rede auch so ungefähr gesagt. Ist egal, was du anbetest, du musst nur etwas außerhalb von dir haben, etwas größer als du, das du anbetest. Dann ist schon okay. Und Jesus sagt, nein, ist nicht okay. Wir Juden, wir wissen, was wir anbeten. Wir haben die Offenbarung Gottes. Deswegen beten wir in Jerusalem an. Aber, sagt er, es kommt die Stunde, wo die Menschen Gott in Wahrheit anbeten werden. Und was meint er damit? Wahrheit ist ein Schlüsselbegriff im Johannesevangelium. Deswegen, wenn wir so einen Text lesen, wo Jesus sagt, in Wahrheit anbeten, dann tut es schon ganz gut, festzustellen, okay, über 20 Mal im Johannesevangelium, das ist so ein Text, der auch mit Sorgfalt geschrieben ist, kommt der Begriff Wahrheit vor. Und es fängt schon damit an, Kapitel 1, Vers 17, das heißt, in Jesus ist die Wahrheit erschienen. Oder eine andere Stelle, wo Jesus mit Pilatus spricht, kurz vor seinem Ende, sagt er ihm, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Ich bin der, der die Wahrheit bezeugt. Und seinen Jüngern hat er es noch deutlicher gesagt, ich bin die Wahrheit. Das heißt, wenn Jesus davon spricht, in Wahrheit anbeten, spricht er von sich. Und er als derjenige, der den Menschen gesagt hat, wer sie selbst sind, wer Gott ist und wie man trotz der riesigen Distanz zwischen Gott und Mensch, wir haben vorigen Sonntag darüber gehört, dass Petrus sagt, ich kann mit Jesus nicht in einem Boot es aushalten, geh von mir weg. Und Jesus sagt, nein, von nun an fängt etwas Neues an. Das ist die Wahrheit, die Gott dem Menschen offenbart. Und wenn du über Anbetung nachdenkst, dann denkst du ja auch nach über eine unsichtbare Welt außerhalb von dem Materiellen, was uns umgibt. Und es ist einfach so, dass es viele, viele Lügen gibt, die dir auch erzählt werden über diese unsichtbare Welt. Jesus ist die Wahrheit. Er ist sie in Person. Und nur durch ihn können wir Gott anbeten. Brauchen wir Offenbarung. Ende vom Gespräch sagt die Frau, ja, ich habe gehört, da kommt dieser Messias, der wird uns alles erkündigen, das ist der, den Gott schicken wird. Und Jesus sagt einfach, und ich meine, da müsste die Zeit so anhalten im Film, ich bin's, der mit dir redet. Bei mir findest du das. Und wenn du Gott anbeten willst, dann musst du mich finden. Im Geist anbeten, sagt er. Der Vater sucht Menschen, die in Wahrheit und im Geist anbeten. Auch Geist, ein Schlüsselbegriff des Johannesevangeliums. Über 20 Mal wird dort vom Geist gesprochen. Und gemeint ist damit der Heilige Geist. Anfang gesagt, Gott, diese drei Personen, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Bei der Taufe Jesu kommt der Heilige Geist auf ihn und ab da lebt Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Er spricht ein Kapitel vorher, Kapitel 3, mit einem Mann namens Nikodemus und er sagt zu ihm, ihr müsst aus dem Geist geboren werden. Und ich stelle mir das immer so vor, der Mensch hat eigentlich drei Teile. Er heißt, sagt die Bibel, ja, Leib, Seele und Geist. Leib, Seele und Geist. der Leib, unser Körper ist das, was wir anfassen können. Ja. Unsere Seele ist das, was uns zum Menschen macht, zur Psyche. Das, was gleich bleibt, auch wenn wir uns äußerlich verändern. Und was ist unser Geist? Ich würde sagen, unser Geist ist das Empfangsorgan, unsere Antenne sozusagen für diese unsichtbare Welt. Das ist die Antenne, wo etwas außerhalb von uns selbst bei uns andockt, wo Gott bei uns andockt, wo der Heilige Geist bei uns andockt, wo er bei uns Wohnung machen will, so wie es Jesus gesagt hat. Im Geist anbeten heißt, ich bin ein Mensch, der den Heiligen Geist empfangen hat, der damit mit Gott verbunden ist, der erlebt, dass dieser Geist in mir überhaupt erst den Wunsch erweckt, Gott anzubeten. Dass er in mir eine Richtung gibt, was doch da ist, nämlich zum Beispiel meine Dankbarkeit für das, was ich habe, für das, was er mir schenkt, für schöne Zeiten, für gute Momente, für Menschen, für alles, wo richte ich denn meine Dankbarkeit hin? Und der Heilige Geist sagt, ja, zum Vater, der wartet darauf, dass du ihn anbetest. Es ist wie eine Antenne, die man richtig ausrichten muss, um Empfang zu kriegen. Im Geist anbeten. Und dann sagt Jesus, es kommt die Stunde, wo das passiert. Es kommt die Stunde. Jetzt wird es euch nicht überraschen, dass auch die Stunde ein Schlüsselbegriff des Johannesevangeliums ist. Geist, Wahrheit und das ist der dritte, die Stunde. Ganz oft taucht es auf, man überliest es leicht, zum Beispiel bei der Hochzeit zu Kana, und Maria und sagt, Jesus, du musst hier was machen, der Wein ist alle. Und er sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und man könnte meinen, ja, ist noch nicht die Zeit da, um das Wasser in Wein zu verwandeln. Aber dadurch, dass das immer wieder kommt, dieser Begriff, merkt man, dieses Evangelium ist komponiert und die Stunde, um die es eigentlich geht, das ist die Stunde, wo Jesus sagt an seinem letzten Abend, oder Johannes schreibt dann so, als Jesus sich mit seinen Jüngern dann versammelt und sie feiern dann zum ersten Mal das Abendmahl, da steht es dann da, er wusste, dass seine Stunde gekommen war. Und wenn eben von dieser Stunde die Rede ist, dann ist immer das Kreuz gemeint. Und wenn Jesus von der Stunde spricht, hier zum Beispiel in diesem Gespräch, lange vor seinem Tod, dann ist das so, als ob der Schatten des Kreuzes nicht hinter dem Kreuz ist, sondern als ob es einen Schatten nach vorne machen würde. Und er spricht schon etwas, was kommen wird. Und er sieht es schon vor sich. Es kommt die Stunde, wo Menschen den Vater in Geist und Wahrheit anbeten können. Und die Stunde wird sein, wenn ich am Kreuz bin. Dann werde ich die Tür aufmachen. Die Tür dafür, dass Menschen Gott erleben können, erfahren können. Wir können das nur dadurch, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist und dass diese Stunde letztendlich kam. Und deswegen sagt er das der Frau. Es kommt die Stunde, wenn Menschen in Geist und Wahrheit anbeten können. Auch das, was ich über die Wahrheit und den Geist gesagt habe, öffnet sich sozusagen am Kreuz, als Jesus dort hängt. Gut, prima, kannst du sagen. Hast du gut erklärt den Text, habe ich jetzt verstanden, auch die Schlüsselbegriffe, Johannesevangelium, alles. Was heißt es praktisch? Was macht das mit mir jetzt? So wie ich hier sitze. Was heißt eigentlich Anbetung? Wie mache ich das? Was ist das? Ich finde es klasse, wenn man das Alte Testament liest. Da kann man eigentlich, finde ich, viel über Anbetung lernen. Und zwar in so kleinen Nebensätzen. Ich lese euch mal so einen Nebensatz vor. Richter 7, Vers 15. Und es geschah, als Gideon die Erzählung des Traumes und seine Deutung hörte, da betete er an. Und je nach Bibelübersetzung steht dann in der Anmerkung wörtlich, da warf er sich nieder vor dem Herrn. Und wenn du im Alten Testament liest, dann wirst du solche Stellen in Zukunft öfters bemerken. Da steht, jemand erlebt was ganz Tolles mit Gott und dann steht, er betete an. Oder da steht, er warf sich nieder vor dem Herrn. Er ging vor Gott in die Knie. Und manchmal steht auch, da kniete er nieder und betete an. Und das liegt daran, das ist immer das gleiche Wort in der hebräischen Sprache und das heißt beides. Das heißt, ich bin so überwältigt von Gott, dass es mich von den Beinen holt und ich auf die Knie gehe oder mich niederwerfe. Und es heißt auch gleichzeitig, ich bete an. Und das heißt nichts anderes, Gott anbeten heißt, ich bin von ihm so gepackt, dass es mich eigentlich nicht mehr auf den Beinen hält, entweder buchstäblich oder wenigstens innerlich von meiner Verfassung her. Ich sage, wow, Gott, was war das? Das ist Anbetung. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe mir das vorgestellt, wenn ich jetzt hier interviewmäßig durch die Reihen gehen würde, dann würden manche sagen, ja, genau so ist das. Kann ich dir genau sagen, wann das bei mir war, wo er mich sozusagen von den Beinen geholt hat. Einmal, fünfmal, zehnmal in meinem Leben, so Gottesmomente, die ich hatte, wo Anbetung nichts war, was ich machen musste, sondern wo das einfach da war. Und andere würden sagen, du, sorry, dass mir jetzt, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen, was du da erzählst. Ich habe noch nie sowas erlebt, noch nie sowas gehabt. Ich glaube, zum einen, es geht auch um Emotionen, auch um starkes Fühlen, aber auf keinen Fall nur. Das, was ich eben gesagt habe, wo Jesus dem Nikodemus sagt, du musst neu geboren werden aus dem Geist. Das ist etwas, das passiert aufgrund von Gottes Zusage. Da brauche ich keine Emotionen, da brauche ich auch nicht so einen Gottmoment. Das kann sein, aber es muss gar nicht sein. Das ist etwas, wo ich einfach sagen kann, du, ich will das, Gott. Ich will mit dir leben. Ich will dich in meinem Leben. Ich will das erfahren. Komm du zu mir. Das geht als Willenserklärung. Das ist vielleicht ein bisschen wie, wenn man heiratet auf dem Standesamt, dann ist das ja das Ergebnis von hoffentlich Emotionen, dass man so den Weg gegangen ist, bis man dann da sitzt und die Unterschrift leistet. Aber ob du in dem Moment eine große Emotion findest, wenn du die Unterschrift leistest, das kann, würde ich auch wieder sagen, bei uns sehr unterschiedlich gewesen sein, ob du diese Emotion da in dem Moment hattest oder früher, hoffentlich früher dann, die gesagt, ja. Und diese Entscheidung, Gott zu folgen, das ist, kann auch sowas sein wie die Unterschrift zu sagen, ja, ich will das, das ist meine Willenserklärung. Aber ich glaube auch, dass Gott zu unseren Emotionen spricht, dass er uns sich auch spüren lässt, wenn wir nur unsere Antenne auf ihn ausrichten und merken, wo er das tut. Und wie er das bei uns tut, das kann sehr unterschiedlich sein. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott spricht nicht zu jedem Menschen gleich. Er sucht uns als Anbeter, dass Menschen zu ihm aufblicken, aber es ist nicht immer identisch. Zum Beispiel kann es sein, du bist in der Natur und du bist auch überwältigt von der Natur, von dem, was du siehst. Das kann hier bei uns einfach im Wald sein oder auf dem Feld, wo es so schön ist, bei uns hier im Mittelhessischen. Das kann aber auch am Meer sein, das kann in den Bergen sein. Du merkst, wow, hier ist etwas. Und dieses Etwas, was du da spürst, ich denke, das ist Gott, der bei dir anklopft. Es kann aber auch sein, du liest deine Bibel, sitzt ganz still in deinem Zimmer und ist gar nichts Besonderes. Und der Text, den du liest, der spricht dich auf einmal an. Und Gott ist auf einmal da. Und es kann auch sogar sein, es ist gar kein, nicht die Bibel, sondern es ist ein gutes Buch. Und über den Glauben vielleicht. Und dann auf einmal merkst du, wow, da ist in mir was in Bewegung gesetzt. Oder du bist hier in der Gemeinde und wir singen und wir beten Gott an mit unseren Liedern und du merkst, wow, das ist jetzt mehr als nur irgendwo stehen und nur singen. Das ist etwas, was mich auch innerlich bewegt. Ich spüre was, ja. Und dann ist immer Gott, der sagt, hier, ich klopfe bei dir an. Hörst du mich? Und ich lade dich ein, Gott sucht Anbeter, diese Gottesmomente in deinem Leben zu entdecken und sie nicht wegzudrücken und zu sagen, ich habe das noch nie erlebt, sondern das zu erleben, das zu erspüren, er ist da, sensibel zu werden, deine Antenne auszurichten. Und wenn du immer noch sagst, das ist mir ganz, ganz, ich weiß gar nicht, wie ich es anfangen soll, vielleicht versuchst du mal, das Vaterunser in der Ich-Form zu beten und mal ein bisschen drüber nachzudenken, wenn du diesen Text aus deiner vertrauten Uns- und Wir-Form rauszunehmen, was es mit dir macht, zu Gott zu sagen, mein Vater im Himmel, und aufzublicken, dein Name Ja, der soll geheiligt werden, der soll heilig sein. Dein Wille, der soll getan werden. Dein Reich, das soll in meinem Leben da sein. Aber auch ich bin bereit, meinen Schuldigern, die an mir schuldig geworden sind, zu vergeben. Bitte vergib mir auch. Vielleicht ist das ein kleiner Schritt oder vielleicht entdeckst du ganz andere Wege. Aber ich lade dich ein, diesen Aufblick zu Gott zu einem wichtigen Teil deines Lebens zu machen. Wir werden gleich zusammen singen, das Lied, was am Eingang war, Wunderbarer Gott, weil es auch ein wunderbares Lied ist zum Aufblick. Aber ich möchte euch entlassen mit einem Bibeltext, der das nochmal gut zusammenfasst, was passiert, wenn wir aufblicken zu ihm. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gott will dann mehr als ergriffene Momente. Er will unser Leben zu einem Leben der Anbetung machen. Nächste Woche Teil 3 unserer Predigtreihe, Ausblick, ich schaue die Welt an. Amen.